Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Ja, guten Morgen. Ich wollte gerne mit diesen Versen beginnen. Und wenn du dich fragst, wer ist dieser 12-jährige Bengel, der hier vorne steht, dann das bin immer noch ich. Ich weiß, es ist ein bisschen anders. Seit gestern frage ich mich das Gleiche. Ja, wie heute gehört, geht es um diesen Abschnitt in der Bibel aus dem Epheserbrief, den Paulus schreibt. Und es geht darum, worauf es als Christ ankommt. Und wenn man die Briefe von Paulus liest, dann kann man etwas Deutliches herausfinden, dass er etwas, eine fundamentale, wichtige Information weitergibt. Denn er sagt so etwas wie, ich liebe dieses Leben. Ich liebe dieses Leben mit Gott, dass ich mit Gott zusammen führen kann. Und ich denke, dass es wichtig ist, zu wissen, worauf es ankommt als Christ, wenn es darum geht. Weil wir als Christen viele, viele Dinge haben, wo wir selber denken, darauf kommt es an als Christ. Und dabei ist es gar nicht so. Es gibt viele Missverständnisse, die wurden vorhin schon ein paar wurden aufgesagt, ich sage auch gleich noch ein paar auf. Es gibt viele Missverständnisse, die wir Christen unter uns selber haben, aber auch die andere Leute über Christen denken. Da ist zum Beispiel, als Christ wählst du CDU. Warum? Weil es Christliche Demokratische Union heißt? Ist das so? Weiß ich nicht. Muss das so sein? Glaube ich nicht. Als Christ, also Gott hat ja, ist ja der Schöpfer des Universums. Er hat die Welt erschaffen, er hat uns erschaffen, er hat diesen Planeten erschaffen. Und das ist ja auch heilig. Und als Christ solltest du dich doch auch um diesen Planeten kümmern. Und ein guter Christ fährt ein umweltschonendes Auto. Ist das so? Jetzt kann man sich streiten, ab wann ist denn ein Auto umweltschonend? Und natürlich, wenn man andere Leute fragt, wenn du das Wort Christ hörst oder Christsein hörst, woran denkst du? Und dann ist eine Sache, die auch ganz schnell fällt, ist dann, als Christ musst du Nächstenliebe üben. Jetzt ist das aber leider so, ich kenne anderen Christen, die nicht immer Nächstenliebe üben. Und ich kenne ja auch mich selber und ich weiß, dass auch ich so ein Problem habe, dass ich nicht immer Nächstenliebe üben kann. Ja, und als Christen trinken kein Alkohol. Gibt es doch bestimmt irgend so ein Verbot in der Bibel, oder? So wie es ganz viele andere Verbote gibt in der Bibel. Wie du darfst nicht töten, gilt das nur für Christen? Ich glaube nicht. Aber dann gibt es ja auch sowas wie, du sollst den Feiertag ehren und du sollst keine anderen Götter neben Gott haben. Und diese ganzen anderen Verbote. Und das sind alles irgendwie so Äußerlichkeiten. Und trotzdem sagen wir, darauf kommt es an. Darauf kommt es an, wenn ich als Christ lebe? Ja, ist doch so, oder? Es kommt darauf an, dass ich ordentlich lebe, ja? Dass ich Rechenschaft lebe, ja? Ein altdeutsches Wort. Dass ich immer Gutes tue und niemanden scheue zu helfen. Und natürlich gehe ich auch in die Kirche als Christ, klar. Und natürlich bete ich auch als Christ. Und ich gebe sogar was von meinem Geld ab als Christ. Darauf kommt es doch an. Nun ist das hier, wo wir gerade sind, ein anderer Ort und eine andere Art von Kirche, als ein normaler deutscher Bürger eine Kirche kennt. Und natürlich geht es um uns, um als Gemeinde darum, dass wir den Leuten zu verstehen geben können, dass Gott ein lebendiger Gott ist, dieser Gott, der in dieser Bibel vorgestellt wird. Und dass es möglich ist, eine lebendige Beziehung zu diesem Gott, zu Jesus zu führen. Und natürlich ist das hier keine übliche Kirchenhalle. Ja? Aber trotzdem geht es uns doch im Kern darum, was es wichtig ist für einen Christ. Und weil wir nennen uns ja auch Christen, wir nennen uns doch Jesus-Nachfolger. Und deswegen muss uns das ja auch wichtig sein. Ich weiß nicht, wie du dich heute nennst, ob du dich Christ nennst oder gar nicht oder nur Halbchrist oder so Medium-Christ. Ich weiß nicht, aber es geht immer darum, worauf es ankommt. Und das schreibt Paulus in seinem Brief, worauf es ankommt. Und er schreibt das an die Christen, an eine ganz bestimmte Stadt, und zwar Ephesus. Kennst du Ephesus, die Stadt? Um zu verstehen, was Paulus hier schreibt, müssen wir erstmal die Hintergeschichte der Stadt verstehen. Das ist wichtig. Die meisten, die hier sind, leben in Unna und kommen auch hier aus Unna. Meine Frage an euch, wisst ihr, wie viele Einwohner Unna hat? Wie viel? Ja, kommt der nah, ja. Also seit 2010 war es ungefähr 66.000 oder kann sein jetzt 67, aber ungefähr so 65.000. Ist viel. Und Unna ist jetzt auch nicht ein kleines Dorf oder so, ist schon eine recht große Stadt und eine schöne Stadt. Aber Ephesus, das war eine ganze Ecke mehr. Zu der damaligen Zeit, zu diesem römischen Reich. Und Rom selber war eine riesengroße Weltstadt mit, weiß ich nicht, 1 Million Einwohner. Und Ephesus stand dem nichts nach. Ephesus war genauso eine Weltstadt. Und Ephesus hatte fast 10-mal so viele Einwohner wie Unna in seiner Blütezeit. An die 500.000 Einwohner. Das war Ephesus. Und Ephesus war auch eine der entwickelsten Städte, die es eigentlich gab. Es gab zum Beispiel schon, ja, es gab schon Toiletten. Da gab es nicht nur Büsche oder sowas, sondern richtige Toiletten. Es gab Abwasserkanäle, es gab extra Wasserkanäle, also mit Frischwasser. Vielleicht hier mal an uns gelernten Klempner. Sei stolz auf deinen Beruf. Wer kann schon sagen, dass er einen Beruf hat, der mehr als 1500 Jahre alt ist? Nicht viele. Sei stolz drauf. Was war Ephesus für eine Stadt? Weißt du, wo Ephesus liegt? Da sieht man bei der Türkei. Links sehen wir Italien so ein bisschen, da ist auch Rom. Moment. Ah, ich weiß nicht, ob ihr den Punkt seht. Da ist Rom, Italien. Hier haben wir Griechenland, hier sehen wir auch Athen und Korinth. Da oben ist, glaube ich, noch ein bisschen Bulgarien. Hier ist die Türkei. Und hier an der Küste ist Ephesus, an so einer Bucht. Da liegt Ephesus, eine, ja, kann man sagen, eine Strandstadt. Ja? Wer möchte nicht gerne am Strand leben? Ephesus ist bekannt für etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, und zwar für ein Theater. Ein riesengroßes Theater, ja? Da haben um die 30.000 Leute konnten dort sitzen, konnten dort Platz nehmen. Ja? Und das Besondere ist, das ist nicht einfach nur irgendein Steinhaufen. Das ist richtig schlau gebaut. Weil derjenige, der da unten steht, ganz unten und redet, der ganz oben sitzt, konnte ihn hören. Wie oft ist es so, wenn du hier in der hinteren Reihe sitzt und irgendwo ein bisschen Getuschel ist, dann verstehst du schon gar nicht denjenigen, der hier vorne steht. Wenn wir gar keine Mikrofone hätten, haben die nicht gebraucht, weil die wussten, wie man bauen muss. Ja? Schon damals sind die Leute sehr schlau gewesen. Und wenn du jetzt da sitzt, stell dir vor, du würdest da sitzen und du würdest ein bisschen nach rechts schauen, dann siehst du da eine Straße. Eine wunderschöne Straße, die Marmorsteine hat, glänzende Marmorsteine. Heute würdest du ein Vermögen dafür ausgeben, wenn du das heute zu Hause haben möchtest. Da war das fast eigentlich normal. Und an den Seiten der Straße sind Säulen. Und manche Säulen von denen sind hohl innen drinne. Dort haben sie Öl reingepumpt. Sie hatten Straßenlaternen gehabt. Ja, wir denken, wir sind heute so schlau, wir haben auch Straßenlaternen. Gab es schon vor 2000 Jahren. So schlau sind wir gar nicht. Gab es schon damals. Und jetzt stell dir vor, du sitzt da in diesem Theater und du denkst dir, ich bin Bürger dieser Stadt Ephesus. Und wenn ich Bürger dieser Stadt Ephesus bin, dann gehöre ich zu der Creme de la Creme des ganzen Römischen Reiches. Ja? Ich bin was Besonderes, wenn ich da lebe. Ephesus war eine sehr reiche Stadt. Ephesus war auch eine Handelsstadt. Sie hatte einen Hafen gehabt. Das kann man, wenn man dann links guckt auf die Seite, kann man das ein bisschen sehen. Dort ist ein Hafen gewesen. Ist auch heute noch. Ephesus war auch eine gebildete Stadt. Rom galt als das gebildetste Hauptstadt überhaupt, aber Ephesus war genauso gut gebildet. Schon damals hatte sie einer der größten öffentlichen Bibliotheken gehabt. Die Celsus-Bibliothek, meine ich, heißt das? Genau, Celsus-Bibliothek. Okay, ja. Die waren schon gebildet. Ich denke, unsere Stadt kann damit mithalten, oder? Wir haben ja auch Gesamtschulen und Gymnasien und Berufskolleg. Und wenn du ein bisschen weiter rausfährst, haben wir auch Unis und Fachhochschulen. Da können wir auch schon irgendwo ein bisschen mithalten. So schlecht ist Unna und die Städte, die drumherum liegen, gar nicht. Aber es gibt einen Bereich dieser Stadt, ich glaube, da willst du nicht dazugehören. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Ding ist, der Durchschnittsbürger, und wenn du vom Durchschnittsbürger der damaligen Zeit redest, hast du natürlich vom Mann geredet. Der Durchschnittsbürger sagte, ich habe drei Frauen. Mindestens. Völlig normal. Die erste Frau, das waren so die intellektuelle Dirnen, sage ich jetzt mal. Ja? Das waren die Frauen, mit denen man sich über intellektuelle Sachen unterhalten hat und vielleicht auch Körperaustausch hatte. Vielleicht. Und dann gab es die zweite Frauen, das waren die ganz normalen, ja, Tempelprostituierten. Es gibt ein Zitat von damals, das sagt, ja, die für die tägliche Pflege eines Mannes zuständig ist. Und dann die dritte Frau, ganz am Schluss, die Ehefrau. Sie ist dafür zuständig, rechtlich anerkannte Nachfahren und Kinder zu zeugen. Also nur diese Kinder sind anerkannt und sind auch Bürger der Stadt. Und so waren die Leute drauf in Ephesus, völlig normal für die, überhaupt gar kein Problem. Und warum ist das so? Eine der Hauptgöttinnen, die sie hatten, war Diana, die Fruchtbarkeitsgöttin. Sieht völlig komisch aus, sie hat oben, weiß ich nicht, wie viele Brüste, warum sich jemand sowas ausdenkt, weiß ich nicht. Und wenn sie das anbeten, dann ist es ja auch kein Wunder, dass es viele Kinder gab in dieser Stadt, sehr, sehr viele. Aber nicht nur eheliche Kinder, sondern auch nicht-eheliche Kinder. Schwangerschaften, die nicht gewollt sind. Und jetzt stellt sich die Frage, was passiert mit diesen Kindern, die geboren werden, nicht-ehelich und nicht gewollt? Was passiert mit solchen Kindern? Eigentlich passiert das, was für die damalige Zeit im griechischen Reich, im römischen Reich, im, wie nennt man das, hellenistischen Reich, völlig üblich war. War für die nichts Schlimmes. Solche Kinder wurden einfach vor die Stadttore, ein paar Meilen weiter raus, hinter den nächsten großen Hügel, einfach hingelegt und dann ist man wieder weggefahren. Die wurden einfach ausgesetzt. Ja? Es gibt ja die Sage, wie Rom entstanden ist, ja, durch diese ausgesetzten Kindern, wie heißen die, Romulus und Remus, die von Wölfen großgezogen wurden und dann haben sie Rom errichtet. Schöne Geschichte. Aber die Wahrheit ist ja wohl eher, dass die meisten Kinder, die ausgesetzt wurden, von Wölfen gefressen wurden und nicht großgezogen wurden. So sieht es in der Stadt aus. Und jetzt kommt Paulus und er schreibt dieser Stadt, den Christen. Und er erzählt etwas von einem Gott, von Jesus, wo Gott Mensch geworden ist und einen völlig neuen Glauben startet. Paulus ist im Gefängnis und schreibt diese Worte zu den Christen in dieser Stadt. Eine Stadt, die unglaublich gebildet ist, wirklich super schlaue Leute, aber überhaupt keine sexuelle Moral hatte, null. Und ein massives soziales Problem hatte, ganz mächtig. Es gab keine Mittelschicht, es gab entweder nur reich oder super arm. Das müssen wir erstmal verstehen, was in dieser Stadt los ist. Und dann schreibt Paulus. Und dann schreibt er das, was wir am Anfang gelesen haben. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Warum schreibt er darum? Warum sagt er darum? In anderen Übersetzungen steht deshalb. Oder deswegen sage ich noch einmal. Warum sagt er das? Wenn er so etwas sagt, dann muss er ja vorher etwas ganz Wichtiges gesagt haben. Warum schreibt er darum? Wir müssen erstmal verstehen, dass die Christen sehr, sehr schnell und sehr viele geworden sind in dieser Stadt. Natürlich nicht die meisten, aber es war schon eine recht große Anzahl. Und man muss sagen, es waren wahrscheinlich eher die armen Leute, die Christen geworden sind. Und es waren wahrscheinlich eher die Leute, die nicht so gebildet sind. Aber, und es waren Leute, die keinen hohen Rang in der Gesellschaft hatten. Auf gar keinen Fall. Aber trotzdem waren diese Leute ziemlich anerkannt in der Stadt. Die Christen an sich. Warum? Nun, dazu muss man wissen, also die Leute haben das geschätzt, was die Christen gemacht haben, aber sie haben nicht verstanden. Warum? Weil für sie ist das nicht logisch. Eigentlich ist es eher dumm gewesen. Die Christen haben als allererstes natürlich Jesus nachgefolgt. Sie haben ihn angenommen als Gott, den einzigen Gott. Und sie haben angefangen, etwas ganz Besonderes zu machen, was alle Christen in dem damaligen Reich angefangen haben zu tun. Und zwar haben sie angefangen, diese ausgesetzten Kinder einzusammeln. Und nicht nur einzusammeln, um sie als Diener zu haben oder irgendwie sowas, sondern sie haben sie eingesammelt, um zu sagen, das ist mein Kind, das ist mein Sohn, das ist jetzt meine Tochter. Und das war so geschätzt von den Leuten. Dafür waren die Christen zu der damaligen Zeit unglaublich bekannt. Man wusste, die Christen kümmern sich um diese Kinder. Es war sogar so, dass die Mütter zu diesen Familien hingegangen sind und gesagt haben, ich bin eine Prostituierte und ich kann dieses Kind nicht großziehen. Aber ich möchte, dass es lebt. Bitte nimm du es und zieh es groß. So sehr waren sie bekannt. Und jetzt fängt Paulus an. Und wir wollen ja wissen, warum schreibt er darum? Und schon am Anfang müssen wir uns etwas angucken, am Anfang des Epheserbriefes. Am Anfang schreibt er schon in Epheser 1, Verse 4 bis 5. Da schreibt er schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Seine eigenen Kinder werden sollten. Und wenn Paulus jetzt diese Worte schreibt an die Christen in so einer Stadt, dann ist für die Christen sofort klar gewesen, was er eigentlich meint und warum er das überhaupt schreibt. Paulus sagt damit, ihr wart genauso verloren wie diese Kinder. Ihr wart genauso ausgesetzt wie diese Kinder, wie diese Säuglinge, die eigentlich dem Tod verurteilt waren. dass sie von den Wölfen gefressen wurden. Und dann kam Gott, dann kam Jesus und hat euch in seine Familie aufgenommen. Nicht nur einfach adoptiert, sondern zu seinen eigenen Kindern gemacht. Und dann schreibt er ein bisschen weiter in Vers 11. Weil wir nun Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seinen Erben eingesetzt. Also das heißt, er nimmt uns als rechtlich anerkannte Kinder auf. Und wie diese Christen in Ephesus diese Kinder aufgenommen haben. Diese Kinder sind, also in der damaligen Zeit, wenn du kein anerkannter Bürger bist, dann hast du es schon sehr schwer. Und wenn du jemand bist, der außerhalb der großen Städte geboren bist, dann bist du ein Niemand. Dann zählst du als nichts, du bist nichts wert. Und diese Kinder werden aufgenommen. Und sie sagen, das ist mein Kind. Und nicht nur das, sie sagen, das ist mein rechtliches Kind. Und es wird mein Erbe sein, sagen sie. Es wird mein Erbe sein. Weiter in den nächsten Versen, Kapitel 1, immer noch 13 bis 14. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als erstes Anteil an unseren himmlischen Erbe gegeben. Er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Diese Kinder wurden jetzt in die Familie aufgenommen und ihnen wurden Kleidung gegeben. Und sie haben einen Anteil an allem, was diese Leute hatten. Diese Leute waren nicht reich und trotzdem hatten sie einen Anteil daran. Also das heißt, sie wurden quasi jetzt schon, ein Teil wurde jetzt schon quasi ausbezahlt. Und das Gleiche sagt Paulus den Christen, um zu verstehen, was Gott gemacht hat. Er hat sie in die Familie, er hat sie nicht nur adoptiert, sondern gesagt, du bist jetzt ein Teil dieser Familie und hat quasi schon etwas ausgezahlt. Einen kleinen Teil von dem, was wir im Himmel haben werden. Den Heiligen Geist. Und damit hat er quasi wie einen Siegel auf uns gegeben. So wie damals ein Vater seinen Siegelring seinem Erstgeborenen gegeben hat, weil er sein Erbe ist. Und das dann als offiziell anerkannt gewesen ist. Das hat Gott mit uns gemacht. Und dann schreibt er im dritten Kapitel. Kapitel 2, Verse 18 bis 19. Weil da hört es noch nicht auf, sondern er schlägt nochmal einen drauf. Er sagt, durch Christus dürfen jetzt alle, nicht nur Juden, alle, egal welche Nation du angehörst, es dürfen alle, Juden wie Nichtjuden, vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Und dann schreibt er, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Und dann kommen wir zu unserer Stelle, warum Paulus darum schreibt. Warum er sagt darum, warum er sagt deshalb, warum er sagt und noch einmal sage ich euch. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken und den sie als Vater zum Vorbild haben. Darum, weil Gott dich als verlorenes Kind, wie eins dieser ausgesetzten Kindern, aufgenommen hat, dich zum Teil einer Familie gemacht hat, seiner Familie, und dir schon einen Anteil ausbezahlt hat. Darum knien wir nieder und beten diesen Gott an. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Er ist nicht nur wie ein Vater, sondern er ist der rechte Vater, der das Vorbild für alle Eltern ist, für jede Elternschaft, für jede Mutter, für jeden Vater. Das gilt für beide, auch wenn hier immer Vater genannt wird. Das gilt für beide, aber ich möchte gleich nochmal besonders auf den Vater eingehen. Also dieses Darum haben wir ja jetzt geklärt, warum er das schreibt, was vorher geschrieben wurde, darum. Aber wenn du aufmerksam zugesehen hast, in den Versen, kommt immer wieder vor, da steht Gott, dein Vater. Gott, dein Vater. Und es ist ja auch irgendwie so, weil heute Morgen haben wir ja auch schon damit angefangen, wenn wir beten, dass wir sagen Vater. Wir sagen das ja selber von uns aus. Wir sagen das selber immer wieder. Und interessant ist in der Bibel, dass erst eigentlich ab dem Neuen Testament das so direkt benutzt wird, ganz persönlich, dieses Vater, Gott, dein Vater. Im Alten Testament vorher wurde das eher nur so global oder eher allgemein gesagt. Es wurde nie direkt gesagt. Es wurde immer nur gesagt, zum Beispiel, Gott, der Vater der Nation Israel. Aber nie, wenn es um etwas Persönliches ging. Und jetzt kommt Jesus. Und Jesus erwähnt um die 60 Mal, sagt er das. Er sagt solche Sachen wie, Gott ist der Vater. Gott ist mein Vater. Gott ist dein Vater. Gott ist der Vater, zu dem wir kommen dürfen. Und Paulus erwähnt das ja hier auch immer wieder, haben wir ja selber gerade gesehen. Nur kann jetzt zum Beispiel ein Problem bei uns aufstehen, wenn wir das hören. Weil wenn wir jetzt hören, Gott gleich dein Vater, also Gott gleich mein Vater, dann weiß ich nicht, ob wir immer die besten Erinnerungen haben an unseren Vater, an unsere Eltern, überhaupt. Vielleicht kann es sein, dass du nicht so gute Erinnerungen hast. Manche, und deswegen fällt es vielleicht Leuten schwer zu sagen, wenn es heißt, Gott ist dein Vater, weil sie sagen würden, mein Vater, dann will ich mit diesem Gott überhaupt nichts zu tun haben. Wenn das so ist, dann ist es wirklich wichtig zu wissen, dass dein Vater definitiv nicht so wie Gott ist und niemals gewesen ist und niemals sein wird. Aber trotzdem ist es wichtig, dein Vater trug und trägt immer noch diesen Ehrentitel, Vater zu sein. Das ist ein Titel, der Gott gehört. Also, unsere Eltern verkörpern etwas für das, woher das Leben eigentlich kommt und was sie in unser Leben reingelegt haben. Und deswegen traue ich mich jetzt mal was zu sagen. Und zwar, egal was, ich kenne die Elternbeziehung nicht von jedem. Ich weiß nicht, wie seine Elterngeschichte ist, wie er seine Beziehung zu seinen Eltern hatte. Ob es jetzt die leiblichen Eltern sind oder bei denen du groß geworden bist. Aber ich traue mich mal etwas zu sagen, und zwar, egal wie schwierig es gewesen ist, egal was passiert ist, es gibt mindestens ein Funke, der gut war. Mindestens ein Funke. Selbst wenn du deine leiblichen Eltern nie erlebt hast, auch dann, wenn du sie nie gesehen hast, weil sie sich nie um dich gekümmert haben, auch dann, weil sie dir das Leben geschenkt haben. Weil sie dir das Leben geschenkt haben. Es gibt Eltern aus Zufall. Es gibt Eltern, die sind zufällig Eltern geworden. Aber es gibt niemals ein Kind aus Zufall. Eltern werden zufällig Eltern. Man sagt ja so, es ist aus Versehen passiert. Und dann wird man zufällig Eltern. Aber ein Kind, du als Kind, bist niemals aus Versehen in dieses Leben gekommen, weil Gott dein Vater ist, weil du gewollt bist. Deswegen bist du in diesem Leben. Und wenn Gott der wahre Vater von allen ist, dann sind deine Eltern, dein Vater, deine Mutter ein Abbild davon. Vielleicht nur ein schwaches, vielleicht sogar ein verkehrtes, aber trotzdem hat das etwas Göttliches, weil Gott sich das ausgedacht hat, weil Gott das in diese Welt gegeben hat. Und ich bin überzeugt davon, wenn du das Privileg hast, Vater oder Mutter zu sein, wenn du das dieses Privileg hast, dann ist das etwas, was dir hilft, noch mehr zu verstehen, was Gott eigentlich über dich denkt. Eigentlich müsste ich jetzt euch Eltern fragen, die Eltern sind, ob das stimmt. Ob das ein Punkt ist, der dir hilft, etwas noch viel deutlicher zu verstehen. Ich spreche jetzt mal an alle Eltern, was ganz wichtig ist. Ich möchte euch nicht sagen, wie man Eltern ist, auf gar keinen Fall, nein. Aber etwas Wichtiges, und zwar auch an die Senioren, völlig egal, in welchem Alter du bist, wenn du Vater oder Mutter bist. Denk mal bitte an diesen Moment zurück, an diesen einen Moment, als dein Kind geboren ist. Denk mal genau an diesen Moment zurück, als du das Kind zum ersten Mal auf dem Arm hattest und gesagt hast, das ist meine Tochter, das ist mein Sohn. Denk bitte genau an dieses Gefühl, was du in diesem Moment hattest, weil dieses Gefühl unglaublich wichtig ist. Und ich hoffe und ich wünsche dir, dass du diesen Moment immer wieder zurück in Erinnerung holen kannst. Dieses Gefühl, was du hast, weil das ist das Gefühl, was Gott für dich empfindet. Wenn dein leiblicher Vater niemals da gewesen ist, wenn du eine schlechte Elternbeziehung hattest, aber wenn du selbst Vater oder Mutter bist, das, was du für deine eigenen Kinder fühlst, ist das, was Gott für dich fühlt. Das ist etwas, was dich mehr verstehen lässt, was Gott für dich empfindet und wie er über dich denkt. Das ist etwas, das ist eine praktische Lektion, die du im Leben lernst, was du eigentlich nur theoretisch in der Bibel liest. Und eigentlich müsste ich jetzt einen von euch Eltern hier nach vorne holen, um uns zu sagen, die keine Eltern sind, wie das ist, weil wir kennen das Gefühl ja nicht. Ich bin nicht Vater. Und wir haben auch welche, die keine Mütter sind. Und ihr müsstet uns eigentlich erzählen, wie das ist, dieses Gefühl. Was das mit einem macht, mit deinem eigenen Herzen. Und deswegen komme ich noch mal ganz klar zurück und ich spreche jetzt mal an alle Männer. An alle, die schon lange Väter sind und an alle, die vor kurzem erst Väter geworden sind und auch an die Männer, die hoffentlich in Zukunft irgendwann Väter sein werden. Etwas ganz Wichtiges. Und zwar, lasst uns vor Augen halten, dass Gott das Vorbild ist für jeden Vater und dass Gott dir einen Titel gegeben hat, der eigentlich ihm gehört. Gott hat sich das Vatersein ausgedacht. Nicht du hast dich entschlossen, ich werde jetzt Vater. Nicht wir Menschen haben uns das Vatersein ausgedacht, das Elternsein. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat Gott sich ausgedacht. Und Gott schenkt die, die schon Väter sind, schenkt dir diesen Titel, Vater zu sein. Du darfst Vater sein. Und die, die irgendwann Väter werden, du wirst auch diesen Titel bekommen. Was für eine Ehre ist das eigentlich? Weil das Ding ist, kommen wir jetzt mal aus Ephesus zurück in unsere Zeit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der es überhaupt nicht mehr klar ist, was es bedeutet, Eltern zu sein. Was es bedeutet, Elternschaft zu haben. Die meisten sagen, ja, Kinder kriegen und sowas, das ist einfach nur ein Prozess der Fortpflanzung. Das passiert einfach so nebenbei. Was für ein Schwachsinn ist das? Was für ein Schwachsinn ist das, sowas zu sagen? Das passiert einfach. Das ist einfach ein Prozess der Fortpflanzung. Wenn du ein Kind nimmst, ein Mensch, der geboren wird, und du
steckst ihn in ein Zimmer und ernährst ihn einfach nur, aber hast keine menschliche Bindung zu ihm. Dieser Mensch wird niemals lebensfähig sein. Niemals. Und deswegen kommen wir jetzt auf die Mutter, warum sie eine unglaublich wichtige Rolle hat. Und zwar, die Mutter ist es, die eine Bindung zu dem Kind herstellt. Und wie schlimm ist es, wenn diese Bindung verloren geht zwischen Eltern und Kindern? Aber die Mutter ist es, die diese Bindung herstellt. Sie ist es ja auch, die nach der Geburt das Kind ernährt, die es versorgt. Sie ist es, die das Kind beziehungsfähig macht zu anderen Menschen. Das ist die Rolle der Mutter. Sie ist ja, die diese Wärme viel, viel mehr hat als der Vater. Sie ist es, die diese Fürsorglichkeit hat für das Kind. Es gibt Ausnahmen, ja, wenn, weiß ich nicht, die Mutter verstorben ist oder das Kind einfach weggegeben hat und der Vater alleine zum Beispiel ist. Aber im eigentlichen Sinne ist doch das die Rolle der Mutter. Und das ist das, was sie dem Kind weitergibt. Und genauso stark ist ja auch die Rolle des Vaters. Weil du als Vater bist dafür zuständig, deinem Kind Identität zuzugeben, Sicherheit zuzusprechen. Ich erinnere mich immer wieder an eine Begebenheit, an früher bei uns zu Hause. Wie alt war ich? Ich weiß nicht. 10, 12, keine Ahnung. Ich weiß, Angelika war noch so ein kleiner Knirps da. Und Papa war im Wohnzimmer, wahrscheinlich, also Angelika weiß das bestimmt gar nicht mehr und mein Papa wahrscheinlich auch nicht. Aber das hat sich bei mir festgebrannt. Papa hat irgendwas gelötet, ich weiß nicht mehr was, irgendwas war da. Und Angelika wollte immer dabei sein die ganze Zeit und mitmachen und helfen und irgendwas. Und ich bin dabei und sage die ganze Zeit, nein, lass das, fass das nicht an, du wirst dich verletzen, du kannst das nicht, lass es. Und mein Papa sagt, Richard, das darfst du nicht sagen. Sondern du musst sagen, du musst dem Kind immer sagen, du kannst das. Du musst auch dem Kind sagen, ich bin stolz auf dich. Du kannst das. Das gibt dem Kind Identität. Und deswegen spricht auch die Bibel ganz wichtig den Vater an. Lass mich bitte eins sagen. Die Mutter oder die Frau hat nicht deswegen eine kleinere Rolle oder eine Rolle, die weniger wert ist. Aber der Vater wird öfter in der Bibel erwähnt als die Mutter. Und das liegt daran einfach nicht, weil der Vater etwas Besseres ist als die Mutter. Nein, nicht, weil der Vater in irgendeiner Art und Weise mehr wert ist als die Mutter. Nein, nicht, weil der Mann an sich vielleicht eine höhere Position hat als die Frau. Nein, wenn du so denkst, dann das ist völlig falsch. Das ist völlig daneben und das ist nicht biblisch. Es wird der Vater öfters erwähnt, weil der Vater diese Verantwortung hat. Das ist so in dieser Welt. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Aber man sieht es in Familien, in denen keine Väter sind. Was leider mit den Kindern passiert. In vielen. Nicht in allen, aber in vielen. Erst Freitag haben wir mit unserer Gruppe genau über dieses Thema gesprochen, über Vater, über diese Beziehung. Und dann kam auch das auf, wie zum Beispiel ein kleines Kind mit den Eltern über alles redet, einfach so. Wenn es etwas will von den Eltern, dann plappert es einfach drauf los. Es überlegt nicht, okay, wie sage ich das am besten, Papa, damit ich auf jeden Fall das bekomme, was ich will. Oder wie erzähle ich ihm das am besten, welche Worte benutze ich? Wie kann ich ihn am besten überreden? Ein kleines Kind redet einfach drauf los aus dem Herzen. Einfach so. Und da stellt sich mir die Frage, wie reden wir zu Gott? Reden wir einfach so? Oder ist es eher so, dass wir uns überlegen müssen, welche Worte benutze ich denn am besten eigentlich? Wie sage ich das am besten? Ich will doch etwas ganz Bestimmtes, aber wie kann ich ihn überzeugen davon? Jesus selbst zeigt eigentlich das Geheimnis des Gebets und sagt, wie es eigentlich sein sollte. Und er benutzt ein Wort, aber. das eigentlich nur ein kleines Kind benutzt. Es ist ein aramäisches Wort und heißt so viel wie Papa. Oder wenn wir es noch kindlicher nennen, Papi. Papi. Es wird nur ein kleines Kind dieses Wort benutzen. Und Jesus sagt, dieses Wort, wenn du mit Gott redest, so redest du mit Gott. Mein Papa. Natürlich sollte uns bewusst sein, es ist der Schöpfer des Universums. Es ist der Schöpfer des Lebens. Und welche Ehrfurcht sollte hinter uns da stecken, wenn ich das Privileg habe, ich darf mit Gott reden. Und gleichzeitig sagt Gott zu dir, so wie du für dein Kind empfindest, so empfinde ich für dich. Und so wie ein kleines Kind zu dir spricht, so darfst du zu mir reden. Und das ist es, worauf es ankommt. Das ist deine Identität. Du bist ein Kind Gottes. Das ist es, worauf es ankommt. Und du darfst ihn um alles bitten, was dir auf dem Herzen liegt. Aber du darfst ihn auch für alles Danke sagen, was dir wichtig ist. Ich glaube, mit Danke sagen haben wir ein Problem. Gerade so im Ruhrpott hier in diesem Bereich. Weil wir so irgendwie, Danke? Für was? Also, lieber mache ich es selber, weil dann kann ich mir selber Danke sagen und auf die eigene Schulter klopfen. Dann muss ich nicht jemand anderen irgendwie Danke sagen. Das ist so, weiß ich nicht, komisch. Aber stell dir vor, wie wäre es, wenn du deinem Vater Danke sagst? Vielleicht hast du in irgendeiner Situation mal auch vielleicht als Kind deinen Eltern für irgendetwas Danke gesagt und es kam aber eine ganz schlechte Reaktion zurück. Deswegen fällt es dir vielleicht schwer, Gott Danke zu sagen. Aber lass dir ein Beispiel sagen, wie es denn ist, wenn ich zum Beispiel Gott Danke sagen möchte. Es gab mal vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, also schon lange, lange her, weil da lief auch mal gute Sachen im Fernsehen. Heutzutage schon lange nicht mehr. Und es gab mal diese Baumarktwerbung eigentlich. Ja, da ist ein Vater und er weiß, seine vierjährige Tochter, also die wird bald vier, sie hat bald Geburtstag und er möchte ihr was schenken. Und deswegen denkt er sich, okay, ich baue ihr ein Puppenhaus. Ja? Und er arbeitete daran tagelang, ja? Nächte sogar manchmal. Und er baut ein richtig schönes, großes Puppenhaus. Und er tapeziert sogar die Wände da drinnen überall. Und er macht sogar kleine Möbel und stellt die da rein. Und Teppiche und alles. Kleine Tischdecken schneidet er selber aus, verziert das alles. Macht er alles, stellt er das rein. Und es ist so, dass du das Dach aufheben kannst und die Wände da drinnen rausnehmen kannst und richtig darin spielen kannst. Und jetzt kommt der Tag des Geburtstags der Tochter. Und sie wacht auf und sie kommt in das Wohnzimmer und sieht das Puppenhaus und rennt sofort zu dem Puppenhaus. Sie rennt am Kuchen vorbei, am Tisch vorbei, wo alles dekoriert ist. An den Geschenken rennt sie vorbei. Sie rennt sofort zu diesem Puppenhaus, zu diesem Geschenk. Und dann guckt sie zu Papa, springt ihn an den Hals und sagt, danke, 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 Papa. Und in diesem Moment sagt der Papa, ich könnte noch elektrisches Licht einbauen. Wie wäre es, wenn du so zu Gott Danke sagst? Verstehst du, wenn du zu Gott so Danke sagst, weil er sagt, ja, ich weiß, ich habe mich gefreut, dir das zu geben. Und ich könnte dir eigentlich noch was viel Besseres geben, noch viel mehr dazu. Dass wir so Danke sagen. Nicht mit dem Hintergedanken, weil dann kriege ich mehr, wenn ich Danke sage. Nein. Aber vielleicht, weil unsere Beziehung zu Gott, besser würde ich nicht sagen, klarer, direkter wird. Weil besser kann unsere Beziehung zu Gott eigentlich nicht werden. Warum? Weil du bist Kind Gottes. Du kannst nicht noch mehr Kind Gottes werden. Du hast schon diesen Status, du bist Kind Gottes. So wie wenn du verheiratet bist, kannst du nicht verheirateter sein. Das geht nicht mehr, du bist verheiratet. Du kannst nicht mehr Tochter sein. Du kannst nicht mehr Sohn sein. Aber was du kannst, ist es mehr zum Ausdruck zu bringen, es mehr ausleben, Kind oder Tochter, also Sohn oder Tochter zu sein. Das kann ich. Diese Woche erst in der Schule, wie ist es zum Beispiel mit einem kleinen Kind? Ich glaube, in dem Alter freuen sich die Väter am meisten, wenn das kleine Kind sagt, mein Papa kann alles. Und mein Papa kann viel mehr als dein Papa. Diese Woche erst in der Schule haben wir mit einer Lehrerin, kamen wir einfach ins Gespräch und halt über Generation und wieso alles läuft. Und auf einmal fange ich auch da an. Ja, mein Papa, der hat schon damals so gemacht. Und das konnte mein Papa schon damals. Und als er uns Geschichten erzählt hat, als sie zum Beispiel nach Deutschland rüberkam und er die Ausbildung gemacht hat und das schon konnte und das, er hatte Gesellen gehabt, die etwas gelernt sind und er ist gerade mal jung, als 18-Jähriger gekommen und hat die Ausbildung angefangen und konnte das, was diese Gesellen konnten, schon lange, schon damals in Kasachstan. Und das hat mich ein bisschen stolz gemacht. Und ich habe angefangen zu erzählen, ja, so ist mein Papa, das ist mein Papa. Jesus sagt, Danke zu sagen, das ist der Schlüssel. Danke zu sagen. Und vielleicht sogar Gott Danke zu sagen für deine Eltern. Auch wenn zum Beispiel die Beziehung gar nicht gut gewesen ist. Auch wenn du sie nie kennengelernt hast. Vielleicht ist es eine Herausforderung für dich. Aber auch dann zu Gott Danke dafür zu sagen. Und deswegen will ich eigentlich auch gar nicht mehr viel reden, sondern wie ein kleines Kind zu den Eltern geht und gar keinen Zweifel über seinen Vater hat und sagt, mein Vater kann alles, dass du genauso betest und sagst, mein Vater kann alles. Und deswegen lade ich dich jetzt genau ein. Du darfst aufstehen, du kannst sitzen bleiben, ist völlig egal. Aber dass du deinem Vater dankst für etwas und dass du deinem Vater um etwas bittest. Und dazu lade ich dich jetzt ein. Amen. Mein Papa, dass ich Eltern habe, die mich lieben. Danke dir für jede schlechte Zeit, die war, und danke dir für jede gute Zeit, die war. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der du auch für die Vater und Mutter sein möchtest, die vielleicht selber keine Eltern hatten. Und sagst, ich bin dein Vater, ich bin deine Mutter. Ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass ich zu dir jederzeit kommen darf, wie ein kleines Kind. Und über nichts zweifeln sollte, weil du alles kannst. Ich danke dir, dass du wie eine Mutter fürsorglich für uns bist, uns liebst, eine Bindung schenkst, eine Bindung herstellst, fürsorglich bist. Und dass du wie ein Vater bist, der uns eine Identität gibt und Sicherheit zuspricht und sagt, du bist mein Kind. Danke dir dafür, Herr. Amen.
Es ist über die Zeit, aber ich sage immer, wenn der Gottesdienst durch Gebete sich verlängert,